Von meiner Seite einen guten Morgen. Oder was mir viel, viel besser gefällt, wie in Oberfranken üblich, ein herzliches Grüß Gott. Als Südthüringer fühle ich mich als Oberfranker. Das möchte ich noch einmal betonen. Ich soll ganz liebe Grüße von meiner Frau ausrichten, an die, die sie kennen. Das sind ja doch einige. Die ist heute in Kronach geblieben, weil nach dem Gottesdienst die Gemeinde vollkommen ausgeräumt wird. Am Dienstag ist in Kronach ein Winterspielplatz für Kinder vorgesehen, also eine Veranstaltung für Kinder und Eltern bis, ich glaube, 6 Jahre, die sich dort einen Tag vergnügen können und natürlich Gottes Wort hören sollen. Jetzt war ich sehr lange nicht mehr da. Wenn ich genau überlege, wo ich das letzte Mal da, als der Jens das erste Mal, Jens, wie nennt man das Ding? Ja, als er das erste Mal gespielt hat und hat gesagt, er hat über Nacht einen Crashkurs per Internet gemacht. Ich glaube, dieser Crashkurs hat gut angeschlagen. Das war Anfang oder Mitte Mai, als ich das letzte Mal bei euch war. Da sind die Wälder gerade grün geworden. Wir haben jetzt Ende Oktober und stehen mitten im Herbst. Der Herbst ist eine Jahreszeit, die von Schönheit, aber auch von einer gewissen Rauheit geprägt ist. Schönheit vor allem durch die Farbenvielfalt, die diese Jahreszeit bieten kann. Der berühmte Indian Summer ist da zu nennen. Ich selbst war ja noch nie in Kanada, habe das nur immer im Fernsehen gesehen und nie das Original. Und für mich ist das wirklich ein Riesen-Naturwunder. Aber auch in unseren heimischen Wäldern haben wir Schönheiten des Herbstes. Momentan sieht es da eher schlecht aus. Ich habe gesehen, als ich zu euch raufgefahren bin, also bei euch hat auch der Borkenkäfer zugeschlagen. Bei uns im Süden Thüringens, da ist man froh, wenn man in irgendeinem Wald noch einen Baum sieht. Also das ist Wahnsinn, was dort abgeholzt worden ist. Aber die Farbenvielfalt kommt ja von den Laubbäumen und die nächste Generation wird es bestimmt richtig schön bewundern können. Man pflanzt da jetzt jede Menge Laubbäume, weil die resistenter gegen den Borkenkäfer sind. Es gibt auch hier in Deutschland herrliche Flecken, die von der Herrlichkeit des Herbstes zeugen. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Herbst hat auch seine rauen und manchmal zerstörerischen Seiten. Es gibt Unwetter, es gibt starke Regenfälle. Da toben Stürme über das Land mit manchmal verheerenden Folgen. Wir erkennen alles, alle diese Stürme und diese Dinge. Und auch in unserem Leben kommen immer wieder Stürme. Und jetzt für die Techniker, das soll heute das Thema sein, die Stürme des Lebens oder die Stürme in unserem Leben. Stürme, die einen manchmal aus der Bahn werfen, zu drohen. Oder wie man es ausdrückt. Stürme, die jeden treffen, ob nun Christ oder nicht Christ. Und solchen Stürmen gilt es zu widerstehen, es gilt ihnen zu trotzen. Wir wollen aber zunächst erst einmal eine kleine Geschichte aus dem Neuen Testament lesen. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Markus 4, 35 bis 41. Ich lese aus der Lutherbibel und da ist diese Geschichte mit die Stillung des Sturmes überschrieben. Ich denke, diese Geschichte ist uns allen bekannt, die regelmäßig in der Bibel lesen. Markus 4, Vers 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen miteinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wie gesagt, ich denke, das ist uns allen gut bekannt. Und natürlich wissen wir auch, wer hier diesen Sturm stillt. Natürlich Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser. Hier war es ein Sturm mit Wind und hohen Wellen auf dem Meer. Ich nehme an, dass es sich hier um das Galiläische Meer, den See Genezareth, handelt. Jesus mit den Jüngern im Boot nach einem sicherlich sehr anstrengenden Tag. Als Jesus mit den Jüngern im Boot losgefahren ist, war mit Sicherheit noch nichts von einem ankommenden Sturm zu merken. Sondern der Sturm kam erst, als sie schon ein ganzes Stück vom Ufer entfernt waren. Ich war leider noch nie in Israel und auch nicht am See Genezareth. Da könnte uns Brigitte bestimmt eine gute und genaue Auskunft geben. Aber ich habe mich einmal auf der Karte kundig gemacht und nachgesehen. Und dieser See ist im Norden von hohen oder von Bergen umgeben. Es ist bekannt, dass dies plötzlich Fallwinde entstehen können und dadurch Stürme entstehen. Also ich glaube, dass dieser Sturm urplötzlich über diese Reisegesellschaft hereingebrochen ist. So ist es manchmal. Es gibt Stürme, die sich langsam ankündigen. Die Luft wird langsam trübe. Es kommt ein leichtes Lüftchen auf, das dann immer stärker wird und sich dann zu einem mächtigen Sturm entwickelt. Aber es gibt auch Stürme, die quasi aus dem Nichts über uns hereinbrechen, wie es in unserer Geschichte der Fall war. So kann es auch bei den Stürmen unseres Lebens sein. Was sind denn nun solche Stürme des Lebens? Es können eine plötzliche oder auch eine langsam anbahnende Krankheit sein. Es können Schmerzen sein. Es können Enttäuschungen sein, Enttäuschungen über Angehörige oder gute Freunde oder auch Geschwister. Und das sind sehr schmerzvolle Stürme. Es können eine plötzliche Arbeitslosigkeit sein. Es können Niederlagen im persönlichen oder beruflichen Umfeld sein und. Jeder von uns hatte schon solche oder ähnliche Stürme in seinem Leben. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, von was ich rede. Ich sagte am Anfang dieser Predigt, dass solche Stürme jeden treffen können. Menschen, die keinen Bezug zu Jesus haben, aber auch Menschen, die gemeinsam mit Jesus gehen. Jeden treffen sie, früher oder später. Aber wie passt es mit den Versen 11 bis 13 aus den 91. Psalm zusammen. Psalm 91, 11 bis 13. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stößest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Stürme in deinem Leben. Und die Engel werden dich auf allen deinen Wegen behüten? Wie soll das zusammenpassen? Aber Jesus hat nie gesagt, dass er uns vor allen Gefahren und Stürmen bewahren wird. Das kann ich nirgends in der Bibel lesen, dass er sowas jemals gesagt hat. Aber er hat uns versprochen, dass er uns durch alle Stürme und Gefahren hindurchtragen wird. Und er lässt uns niemals allein, wenn wir in Not sind. Denken wir mal an die Spuren im Sand, das ist sicherlich auch bekannt. Als derjenige zurückblickt und an manchen Stellen nur eine Spur im Sand sieht und nicht zwei. Und er fragt Jesus, warum er ihn in diesen Situationen allein gelassen hatte. Und Jesus antwortete, da habe ich dich nicht allein gelassen, da habe ich dich getragen. Jesus lässt dich und mich niemals allein, niemals. Nicht in guten und erst recht nicht in schlechten Zeiten. Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Vers hat mich persönlich einmal durch einen meiner stärksten und schlimmsten Stürme hinweggetragen. Durch einen Sturm in meinem Leben, bei dem ich mich von Jesus verlassen gefühlt habe, weil ich ihn überhaupt nicht mehr gespürt habe. Da habe ich mich auch gefragt, was dieser Vers aus dem 91. Psalm bedeuten soll. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie dieser Sturm über mir hereingebrochen ist. Das liegt jetzt circa 2 Jahre zurück. Die meisten von euch wissen, dass ich 46 Jahre als Dachdecker gearbeitet habe und mein ehemaliger Partner, der vor 7 Jahren einen schweren Unfall hatte, der war abgestürzt und das Bein zertrümmert. Der konnte nicht mehr auf dem Dach arbeiten, nur noch Bodenpersonal machen. Und der hat mich gebeten, bei ihm zu Hause seinen Kamin zu verkleiden. Das ist der Kamin für eine ziemlich großen Heizungsanlage, also dementsprechend auch groß. Der war über 10 Quadratmeter. Und ich habe gesagt, Gerd, das mache ich dir. Ich habe begonnen, mit dieser Arbeit begonnen. Am zweiten Tag, als ich nach Hause kam und ich mich in meinen Sessel gesetzt habe, habe ich Schmerzen in meinen linken Beinen verspürt. Naja, dachte ich, du hast dich irgendwo gestoßen, das ist schon eine Weile schlimm. Die Schmerzen sind von Stunde zu Stunde schlimmer geworden. In der Nacht bekam ich Fieber und Schüttelfrost und da wusste ich, Bernd, du hast wieder eine Wundrose. Das hatte ich schon öfter, da merkt man schon an den Symptomen, was man hat. Na gut, habe ich gesagt, das ist nicht weiter schlimm, das ging bis jetzt immer gut mit Antibiotika. Du machst erst einmal deine Arbeit fertig und dann gehst du zum Arzt. Die Arbeit hat sich über eine Woche hingezogen. Mein Bein war angeschwollen, der Unterschenkel größer wie der Oberschenkel. Meine Frau hat Angst bekommen. Ich habe gesagt, Gabi, ich mache erst diese Arbeit fertig. Am Freitag bin ich dann zu meiner Hausärztin, die ist bald umgefallen, und habe gesagt, sofort ins Krankenhaus. Ich gesagt, ich gehe in ein Krankenhaus, da kommt man nur wieder krank raus. Ich habe gesagt, wir haben es bis jetzt immer geschafft mit Antibiotika, wir nehmen jetzt Antibiotika und dann ist es gut. Sie hat meinen Entzündungswert gemessen, der war weit über 60, also das ist schon ziemlich schlimm. Metzger, okay. Wir probieren es mit Antibiotika, aber falls was ist, sie gehen sofort ins Krankenhaus. Ich sage, ja. Ich bin übers Wochenende, Montag bin ich wieder hin, da hat sich überhaupt nichts getan. Das Bein hat angefangen zu nässen, hat seinen kleinen Schnitt gemacht und hat eine Viertelstunde Eide rausgedrückt. Und dann ist er richtig wütend geworden und hat gesagt, das verantworte ich jetzt nicht mehr, sie gehen sofort ins Krankenhaus. Wenn wir Pech haben, muss das Bein abgenommen werden. Und da habe ich einmal einen Schreck gekriegt. Ich habe dann sofort gebetet und gesagt, Herr, du hast da noch was mit mir vor. Wie soll das mit einem Bein gehen? Und ich habe Frieden gekriegt. Sie hat mich nach Hause geschickt, hat gesagt, sie gehen am Nachmittag in die ambulante Chirurgie ins Sonneberger Krankenhaus. Die machen um 13 Uhr auf, das wird aufgeschnitten, der Eiter kommt raus und dann können sie auch wieder nach Hause. Ich habe mich zu Hause hingelegt, habe gedacht, naja, ist nichts, da gibt es bestimmt eine Narkose. Und im Laufe des Vormittags klingelt mein Telefon, die Hausärztin ruft an und sagt, Herr Liebermann, die ambulante Chirurgie ist heute geschlossen. Ich habe gesagt, na, da gehe ich halt morgen. Ich sage, nee, Sie gehen nicht morgen, Sie gehen heute in die Notaufnahme und lassen sich auf keinen Fall abwimmeln. In die Notaufnahme, natürlich voll, wie es in Krankenhäusern üblich ist. Meine Überweisung abgegeben und die Schwester sagt, kommen Sie am Morgen wieder, heute sind wir voll. Ich habe gesagt, nee, ich soll mich nicht abwimmeln lassen. Jetzt sagen, dann müssen Sie Zeit mitnehmen. Die Gabi, meine Frau hat mich hochgefahren. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet und dann sagt die Gabi, ich gehe jetzt ab, ich muss erst einmal einkaufen. Nach 3 Stunden haben sie mich aufgerufen, ein ausländischer Arzt. Ich habe ihn nicht verstanden, er mich nicht. Ich habe Boma gesagt, die Hausärztin hat Eiter rausgedrückt, das ist vereitert. Hat er mich punktiert in das Bein. Also Leute, so ein Schmerz habe ich schon lange nicht gehabt. Guckt in die Spritze und sagt, das ist Eiter. Und da sagte er, Sie müssen morgen operiert werden. Und da hat die Schwester gesagt, wir machen gleich die Operationsvorbereitung. Sie kommen am nächsten Tag, 6 Uhr, Sie sind der Erste, der operiert wird. Ja, die Operationsvorbereitung ist gemacht worden. Ich musste mich dann noch einmal aussetzen zum Warten. Auf einmal geht die Tür auf, die Schwester ruft, Herr Liebermann, sofort reinkommen. Sie werden jetzt operiert. Da habe ich gesagt, wie jetzt? Ich habe überhaupt nichts dabei. Metzger, Sie werden jetzt operiert, ziehen Sie sich aus. Na, meine Frau ist inzwischen gekommen, habe ich gesagt, Gabi, sei so gut, pack ein bisschen eine Tasche. Morgen kannst du mich eh wieder erholen. Bin operiert worden. Man hat mich rauf in die Station gelegt, mit einem Mann zusammen, der war früher einmal Fahrlehrer. Ich kannte ihn, wir haben sehr schöne Zeiten gehabt. Nach dem zweiten Tag hat man mir einen Verband abgenommen. Ich war schon sauer, weil es geheißen hat. Nach einem Tag kann ich wieder nach Hause. Hat man mir einen Verband abgenommen. Das war ein palästinensischer Arzt, wo ich wirklich sagen muss, der Mann war sehr kompetent und der hat auch was gekonnt. Drückt an mein Bein rum, da kommt eine schwarze Flüssigkeit raus. Und er sagt, das sieht überhaupt nicht gut aus. Sie können auf keinen Fall nach Hause. Das war der Dienstag. Mittwoch. Und da sagt er, Sie müssen wenigstens bis Sonntag bleiben. Am Sonntag habe ich Dienst, da gucken wir noch einmal die Wunde an. Und dann können Sie auch nach Hause gehen. Am Sonntag kommt er mit dem Chefarzt zusammen, oder Stationsarzt, was das war. Gucken mein Bein an, drücken, das Gleiche. Das wird nichts. Wir müssen Sie morgen noch einmal operieren. Wir müssen einen Schwamm einsetzen und schließen eine Pumpe an, wo das Zeug rauspumpt. Montag operiert worden, ich wieder rauf, nach der Station geschoben worden, auf dem Flur kommt mir der palästinensische Arzt entgegen, meinte, Herr Liebermann, die Pumpe setzen wir morgen ein. Ich noch in der Narkose, ein bisschen da ab, so, ja, ist in Ordnung. Am nächsten Tag früh kommt er wieder zur Visite, meinte, Sie werden ja heute noch mal operiert. Ich sagte, was wäre ich? Ich sagte, wieso? Und er sagte, Sie haben gestern so sehr geblutet, wir mussten die Operation abbrechen, wir setzen die Pumpe heute ein. Pumpe eingesetzt worden. Inzwischen sind 2 Männer entlassen worden, die noch mit mir auf dem Zimmer lagen. Vor 2 Jahren war ja Corona-Zeit. Meine Frau durfte mich nicht besuchen, hatte nur Kontakt zu den Ärzten, Schwestern und dann hat man mir einen älteren Mann aufs Zimmer gelegt und in der Zeit ist auf der Station ein Corona Fall ausgebrochen. Meine Schwester hatte sich infiziert. Wir wurden alle getestet. Wir wurden 2-mal getestet. Ich bin dann nachts eingeschlafen. Wer schon mal im Krankenhaus war, weiß, was mit Schlafen das für Probleme gibt. Ständig geht eine Tür auf, ständig kommt jemand rein, ständig wirst du angesprochen. Ich war endlich eingeschlafen. Kommt die Schwester reingestürmt, 2 Schwestern, schnappen mein Bett und haben gesagt, sofort hier raus. Sie kommen auf ein Isolierzimmer, ihr Bettnachbar hat Corona. Kam ich auf ein Isolierzimmer, durfte das Zimmer nicht mehr verlassen. Zu mir sind nur noch die Ärzte und Schwestern unter Vollschutz gekommen. Ich dachte, ich bin auf dem Mars. Ich selbst war nicht infiziert. Ich hatte vorher, ein halbes Jahr vorher Corona, war also resistent. Und die Bumba hat gearbeitet. Ich konnte mich ja gut bewegen, alles. Ich bin dann nach einer Woche wieder untersucht worden. Da hat der Arzt gesagt, es ist jetzt soweit gut. Wir können die Bumba entfernen. Und da bin ich dann das vierte Mal operiert worden. Einen Tag drauf konnte ich dann nach Hause, konnte mich meine Frau abholen. Das war ein Sturm in meinem Leben, den ich nicht gerne noch einmal hätte. Der palästinensische Arzt hat noch gesagt, wo er mich das erste Mal untersucht hat, Herr Liebermann, wenn jetzt noch eine Sepsis dazukommt, dann war es das. Dann kommen Sie hier nicht mehr lebend raus. Und ich sagte, das haben Sie nicht zu bestimmen. Gut, soweit zu meinem Sturm. Als ich da so vor allem in dein Isolierzimmer gelegen habe und viel, viel Zeit gehabt habe, nachzudenken, da habe ich auch gedacht, so sieht's also aus, wenn man sich an keinen Stein stößt. Aber ich habe mir immer wieder dann Vers in Erinnerung gebracht. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Als mir der Arzt im Krankenhaus sagte, dass wenn jetzt die Sepsis dazukommt, es dann war mit meinem Leben, dann hatte ich mir immer wieder diesen Vers gesagt. Du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Als ich so Mutterseelen allein in diesem Isolierzimmer gelegen habe, keinerlei Kontakt, nur telefonisch mit meiner Frau, du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Als man mich viermal in den OP geschoben hat, jedes Mal, wenn in diesen Narkoseraum man kommt, man die Spritze kriegt, du bist bei mir alle Tage, bis an der Weltende. Immer wieder habe ich mir das gesagt, du bist bei mir alle Tage, bis an der Weltende. Und wenn du eine Krise im Leben verspürst und du verspürst, nicht Jesus, du verspürst oder du denkst, du bist allein gelassen, du bist vollkommen allein, dann glaub es, du bist nicht von ihm verlassen. Er ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Sag dir das immer wieder, du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Und so steht es im Wort Gottes und das Wort Gottes ist die absolute Wahrheit. Er ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Nun auf die Geschichte zurückzukommen. Jesus schläft ja. Er schläft im Boot und die Jünger fühlen sich alleingelassen. Jesus schläft. Und er schläft, wenn du vom Sturm gebeutelt wirst. Es ist nicht zu fassen. Jesus schläft. Die Jünger haben ihn in ihrer Angst und Verzweiflung geweckt. Sie fragten Jesus, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Jesus kümmert es nicht. Wenn du im Morast steckst, ist ihm dein Leben gleichgültig? Kann er seelenruhig schlafen, wenn es dir schlecht geht? Haben wir uns so in Jesus getäuscht? Jesus schläft. Ja, in dieser Zeit, an diesem Ort und in dem Boot hat Jesus geschlafen. Zu dieser Zeit war Jesus zwar Gott, aber er war auch Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch mit allen Gefühlen, die ein Mensch haben kann. Gefühlen wie Durst, Gefühle wie Hunger, Schmerzen, Freude, Enttäuschungen und so weiter. Und auch dem Gefühl der Müdigkeit. Auch Jesus brauchte Phasen der Erholung und Ruhe. Auch Jesus musste schlafen. und dies tat er auch. Dass er einen harten Tag hinter sich hatte, sagt mir, dass noch einmal vom Toben des Stromes geweckt werden musste. Dies mussten die Jünger tun. Jesus hat davon gar nichts mitgekriegt. So tief und fest hat er geschlafen. Schläft Jesus auch heute noch, wenn du in Not bist? Musst auch du Jesus erst wecken? Dann möchte ich dir mit einem Vers aus dem Psalmen antworten. Psalm 121, Vers 4. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, dem Vater. Jesus schläft und schlummert nicht. Jesus hält jede Situation, die dich betrifft, in seinen Händen. Du musst Jesus nicht mehr wecken. Aber er will gebeten sein. Er wird nicht von sich aus in dein Leben eingreifen, wenn du es nicht willst. Er will immer wieder neu in dein Leben eingeladen werden. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft in Zeiten der Freude und Wonne, aber auch Gemeinschaft in Zeiten der Stürme in deinem Leben. Jeden Tag im Krankenhaus war ich mit Jesus im Gebet, auch wenn ich ihn nicht gespürt habe. Und wir haben diese Krise in meinem Leben gemeinsam gemeistert. Jesus und der Heilige Geist haben mir seelisch Kraft, Vertrauen und letztendlich Glauben gegeben, dass alles wieder gut wird. Gut wird mit zwei gesunden Beinen. Denn Römer 8, Vers 28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wie ich es vorhin schon gesagt, als mir die Hausärztin sagte, wenn wir Pech haben, muss das Bein abgenommen werden, dann habe ich gleich zu Jesus gebetet, innerlich, nicht vor der Ärztin, das habe ich mir nicht getraut. Warum auch immer. Ich habe innerlich gebetet, wie ich das vorhin schon gesagt habe, Jesus, du hast mit mir noch was vor, aber dazu brauche ich zwei Beine. Und es kehrte Frieden in mir ein. Das ist das, was Jesus schenkt, wenn wir ihn bitten. Er gibt dir Frieden in dein Leben, auch in den größten Krisen und Stürmen. Er war alle Tage bei mir, bis an der Ende, der Weltende. Aber warum lässt Gott zu, dass wir in Stürme geraten? Warum lässt er zu, dass wir leiden müssen? Ich habe die Antwort in einer Andacht gefunden, die ich euch vorlesen möchte. Einige Stürme unseres Lebens erheben sich plötzlich. Ein großer Schmerz, eine bittere Enttäuschung, eine große Niederlage. Andere nähern sich langsam. Sie erscheinen am Horizont nicht größer als eines Mannes Hand, aber die Not, die so unbedeutend anfängt, breitet sich aus, bis der ganze Himmel überzogen ist und dunkel uns umhüllt. Und doch sollen wir im Sturm für den Dienst ausgerüstet werden. Wenn Gott eine Eiche haben will, pflanzt er sie nicht an eine windgeschützte Stelle, sondern dahin, wo der Sturm sie schütteln und der Regen auf sie niederprasseln wird. Im Kampf mit den Elementen bekommt sie ihre starken Wurzeln und wird zur Königin des Waldes. Wenn Gott einen Menschen zum Mann machen will, lässt er einen Sturm über ihn kommen. Die Geschichte der Menschheit ist immer rau. Niemand wird zum Mann, der nicht im heulenden Sturm gestanden und die höchste Erfüllung des Gebets gefunden hat. O Gott, nimm mich, zerbrich mich und gebrauche mich. Ein Franzose malte einmal ein Bild von weltbekannten Genies. Rednern, Philosophen und Märtyrern sind darauf zu sehen. Alle, die zu einer bestimmten Zeit Hervorragendes geleistet haben. Das Besondere an diesem Bild ist jedoch, dass jeder, der sich wegen seiner Fähigkeiten ausgezeichnet hatte, zuvor besonders viel leiden musste. Im Vordergrund steht einer, dem das verheißene Land versagt war, Mose. Neben ihm sieht man einen anderen, der tastend vorwärts geht, der blinde Homer. Milden ist da, blind und gebrochenen Herzens. Dann sieht man die Gestalt eines Mannes, der alle turmhoch überragt. Wodurch zeichnet er sich aus? Sein Gesicht ist von Qual und Schmerz gezeichnet. Jesus am Kreuz. Der Künstler hätte unter dieses Bild den Titel Sturm setzen können. Die Schönheit der Natur leuchtet besonders nach einem Sturm. Und die Großen des Lebens sind solche, über die Sturm und Wetter gegangen sind und die Narben davon getragen haben. Auch wir sind vielleicht im Wind und Sturm gekommen. Sind wir dadurch auf die sonnenbeschienenen Gipfel eines reicheren, erfüllteren Lebens geführt worden? Haben wir jetzt mehr Mitleid mit den vom Sturm Zerschlagenen und vom Kampf Verwundeten? Gott lässt es zu, weil es unserer Erziehung dient. Gott lässt es zu, weil wir gestärkt und barmherziger aus jedem Sturm hervorgehen. Er lässt es zu, weil wir dadurch Jesus wieder ein Stück ähnlicher werden. Durch jeden Sturm werden wir ein Stück mehr zum Dienst an Jesus gerüstet. Geschwister, wir brauchen zum Wachstum die Stürme in unserem Leben. Nimm die Stürme an. Bitte Jesus, dich dahin durchzutragen. Er lässt dich niemals allein. Sei dankbar für jeden Sturm in deinem Leben. Wie heftig der Sturm sein wird, bestimmt der Herr. Aber er wird dir immer nur so viel zumuten, wie du auch wirklich ertragen und tragen kannst. Niemals mehr. Und er wird dich niemals allein lassen. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Herr Jesus, ich will dir danken. Ich will dir danken, dass diese Gemeinde durch viele Stürme hindurchgegangen ist. Und ich will dir danken, dass die Gemeinde von der Gemeinde Sängerwald aus viel Frucht und Segen hervorgegangen ist. Ich will dir danken für die Stürme in unserem Leben, weil sie uns dazu dienen, im Glauben gefestigt zu werden, näher an dir herangeführt zu werden, mit dir gemeinsam die Stürme zu durchleben. Ich danke dir, Herr, dass du uns niemals allein lässt. Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Amen. Amen.